Teen Girl Culture, ein Podcast über die Soziologie der Teenagerinnen und ihren Kulturprodukten. Von und mit Studierenden der Humboldt-Universität Berlin.
Hallo, wir sind Lena,
Linda
und Johann
von der HU. Und wir werden in unserer Folge The Queens of Postfeminism im Rahmen der Podcast-Reihe Teen Girl Culture über den Postfeminismus und postfeministische Theorien reden. Bevor wir mit dem theoretischen Teil anfangen, wollten wir nochmal in ein paar Audioclips reinhören, die verraten, um wen es heute gehen wird.
I feel like I'm becoming my own woman, but I really want to be my own boss.
It's been such a season of independence. I really feel like I found my personal confidence.
My sister used my wedding as a business opportunity.
I don't think you realize the weight of the world is on your shoulders.
She doesn't sleep. She's lost a lot of weight.
All of us just need to have a bigger conversation about the beauty standards that we're setting.
How's everything going with Tristan?
I'm really good at being calm when there's turbulence.
Here we come.
Also, ich glaube, das war unschwer zu erkennen, dass das die Kardashians waren. Also, ich muss zugeben, es ist so ein bisschen eine guilty pleasure von mir. Aber ich gucke noch die Keeping Up with the Kardashians-Serie, weil die ja auf Netflix ist gerade.
Also, ich habe die Kardashians oder Keeping Up with the Kardashians auch gar nicht geschaut. Ich kriege das immer nur über so TikTok, Instagram-mäßig so Ausschnitte mit da draus.
Ja, und bei mir ist es wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen euch beiden. Also ich gucke durchaus auch mal auf YouTube längere Videos, muss ich gestehen. Also es ist auch sicherlich meine Guilty Pleasure. Aber ja, also ich habe jetzt noch nie, glaube ich, eine ganze Folge gesehen. Aber natürlich, ja, kann ich mich auch da wiederfinden, dass ich die Namen und die Personen und die Geschichten auf jeden Fall alle kenne.
Hast du einen Lieblings-Kardashian?
Ich muss sagen, also ich finde, Chloe ist schon echt so die lustigste eigentlich. Wo man auch irgendwie am Anfang noch so dachte, dass die noch so über diesen Beauty-Wahn steht und irgendwie noch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen die echteste von allen drei ist.
Also ich würde wahrscheinlich Kim als meine Lieblings-Kardashian bezeichnen. Also ich habe auch ja jetzt echt die letzten Entwicklungen alle verfolgt mit ihren Beziehungen und der Anwaltskarriere und ja, also ich bekomme jetzt auch mal die ganzen Posts mit, ja, Kim Kardashian for President, ja.
Ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist. Ich glaube, ich hatte früher immer so Kourtney und dann hatte sie so ihre ganzen Ernährungssachen, die ich dann sehr, sehr komisch fand, und dann jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, ein bisschen Kylie tatsächlich.
Okay, also ich würde jetzt erstmal mit unserer Haupttheorie anfangen, und zwar der Postfeminismus-Theorie von McRobbie. Sie hat Postfeminismus, den Begriff, eigentlich so geprägt, und zwar sieht sie Postfeminismus als eine quasi neue Art von Feminismus, der zum einen Feminismus, radikalen Feminismus und den feministischen Kampf der 70er, 80er Jahre total ablehnt und sich davon abgrenzt, andererseits aber so in den Mainstream mit übernommen wird. Also Teile der feministischen Debatte werden quasi in den Mainstream übergenommen, werden kommerzialisiert und in die Popkultur übernommen. Also zum Beispiel Symbole, Sprüche oder Ideen, Gedanken werden zum Beispiel vermarktet und dadurch halt auch als so eine Lifestyle-Choice vorgestellt. Ich glaube, ihr kennt bestimmt ganz viele Beispiele, die einem da einfallen.
Ja, das wäre dann ja quasi so wie bei Kylie Jenner, ne? So, dass sie sich auf Social Media ja wirklich aggressiv so als Girlboss vermarktet und damit ja auch wirklich Geld verdient mit ihren Marken.
Ja, genau, oder eben so diese T-Shirts, wo dann irgendwie so Feminist draufsteht. Genau, also Postfeminismus beinhaltet eben genau dieses nach dem Feminismus, diese Abgrenzung von diesem radikalen Feminismus, und das zeigt sich vor allem in der Idee der Selbstbestimmung und in der Individualisierung. Also der Postfeminismus geht davon aus, dass quasi jede Frau frei ist. Der Postfeminismus geht auch davon aus, dass Gleichheit quasi schon erreicht wurde, dass der feministische Kampf schon beendet wurde und durch diese Freiheiten quasi alle Möglichkeiten der Welt offen stehen. Trotzdem Frauen aber einen extremen Druck haben, obwohl sie frei sind zu wählen, was sie machen, eben alles richtig zu machen. Also jetzt übernehmen sie nicht mehr nur Care-Arbeit, sondern die Lohn- und die Care-Arbeit müssen sich entscheiden zwischen Job, zwischen Familie, zwischen Hobbys etc. etc. Vor allem diese Selbstoptimierung, du musst irgendwie immer perfekt aussehen und da gibt es tausend verschiedene Produkte für, die du irgendwie nutzen kannst. Zum anderen verhindert das eben aber auch irgendwie, dass so das Kollektiv, dass so ein Erstreben kollektiver Veränderung nicht mehr so ganz da ist, also dass kein neues Movement entsteht quasi.
Also es wird alles quasi auf das Individuum oder die individuellen Frauen so abgewälzt, so ein bisschen.
Ja, total. Also es ist auch total kapitalisiert, das muss man auch sehen. Der Postfeminismus ist ein kapitalistischer Feminismus. Und des Weiteren muss man auch sagen, dass so dieser Gedanke der feministischen Gleichheit, den der Postfeminismus irgendwie darstellen soll, total von der westlichen Kultur angeeignet wird. Also dass westliche Kulturen sich immer so darstellen, als hätten sie Feminismus schon erreicht. Und das ist wirklich so diese Quintessenz von Postfeminismus eigentlich.
Ich glaube für mich, woran ich da ganz viel denke, ist so Feminismus auf Instagram oder so Instagram-Aktivismus an sich. Das ist dann irgendwie, wie du meintest, mit den T-Shirts, dass es halt einfach ein Post ist, da steht dann self-labeled feminist oder so und dann darunter so ein Text, ja, ich habe ja meine eigene Brand und seit 2 Jahren bin ich eigenständig, weil aber das ist halt so Scheinaktivismus irgendwie
Ja,
ist.
ist auch ein bisschen so eine Ironie dahinter eigentlich.
Gerade diese Ironie, finde ich, sieht man auch sehr bei so Make-up-Firmen, wo quasi Make-up verkauft wird, so als Tool für Empowerment, ne? So, wenn du dieses Make-up-Produkt kaufst, dann bist du eine starke Frau, dann bist du Feministin, aber das hat ja diese wirklich einfach kommerzielle Interessen dahinter stehen, das wird dann so verdeckt durch
Ja.
diese feministische Werbung, sage ich mal.
Ja. Vor allem zum Stichpunkt Empowerment fällt mir auch noch ein, dass halt diese Darstellung von Empowerment total strukturelle Barrieren irgendwie vergisst. Also strukturelle, unsichtbare, in Anführungsstrichen, Barrieren des Patriarchats. Und das nicht nur unbewusst, sondern auch eben bewusst, um diesen Postfeminismus erst wirken zu lassen.
Ja, also es war irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016 oder so, als es so dieses Ding war, dass Kylie Jenner, da gab es diese ganzen Marken von ihr noch gar nicht und dann gab es so diese Gerüchte, oh, hat sie sich die Lippen aufspritzen lassen oder nicht? Und dann war das so ein richtiger Marketing-Move irgendwie darauf basierend, dann diese Lippenstift-Sets rauszubringen. Ich glaube, sie hat ihre eigene Brand dann mit 18 Jahren oder so gegründet. Und in dem Zusammenhang hat sie ja dann auch, da haben wir uns ja auch jetzt in Vorbereitung hier drauf mal so einen Artikel angeschaut, wo sie sich selber so als Feministin bezeichnet, weil sie gerade eigenständig in so jungem Alter war. Und ich finde auch, was Johann auch meinte, dass es halt so dieses Empowerment durch Ästhetik, dass da dann auch richtig häufig es so kommt, Leute machen so eine Make-up-Brand und dann 2 Jahre später kommt eine Skincare-Brand, wo dann so gesagt wird, ja, aber wir haben so das Make-up, aber eigentlich brauchst du es auch gar nicht, weil du so schon richtig schön bist. Und dann darauf aber so, ja, aber man braucht ja auch eine gute Basis, damit man dann das Make-up super toll machen kann. Also so ganz widersprüchlich auch immer die Vermarktung von so Sachen.
Ja, ich finde aber so diese Ironie, die findet man echt immer, immer wieder in dem Ganzen. Und zwar ist mir jetzt auch noch so eingefallen, dass eben Frauen ja dadurch auch ein bisschen in so traditionelle Rollenbilder wieder gepusht werden. Also ich muss da jetzt gerade an diesen Trend auf Instagram denken, wo irgendwie dieses Stay-at-Home-Girlfriend wieder zu einer Sache wurde, dass sie halt irgendwie gesagt haben, so ja, weil ich das will, bleibe ich zu Hause und räume irgendwie meinem Freund hinterher. Natürlich auch hier wieder so diese Heteronormativität, die da immer so ein bisschen mitspielt.
Also ich denke auch, was Lena, was du eben meinst mit diesen strukturellen Barrieren, die ja auch wirklich da ausgeblendet werden, also auch gerade durch ja Make-up wieder, ne, dass tendenziell ja dann doch es quasi das Make-up angeboten wird oder produziert wird für weiße Frauen und dann Women of Color werden dann überhaupt nicht abgebildet in diesem Ideal von ja diesem postfeministischen Girlboss. Also es gibt da gar keine Das wird gar nicht inkludiert quasi, dass es auch ja einfach strukturelle Barrieren gibt.
Ja, weiße Frauen und vor allem aber auch Frauen, die sich es eben leisten können.
Genau.
Also das spielt ja auch nochmal irgendwie eine ganz große Rolle, also was man irgendwie so als Class bezeichnen würde.
Ja, genau. Also, wo du gerade auch so über Girlboss gesprochen hast, ich glaube, das ist voll der gute Übergang, um dann zu unserem Thema Achieving Girl zu kommen, anhand von Kylie Jenner. Und zwar ist es, glaube ich, besser, da sich den Postfeminismus halt so verkörpert oder so als Person vorzustellen in dem Achieving Girl. Und wenn man sich das vorstellt, dann gibt es halt so viele Dimensionen, die man dann als Mädchen oder Frau erfolgreich absolvieren muss, um eben diesen postfeministischen Idealen zu entsprechen. Und dieses Bild ist dann halt super häufig sehr sexualisiert und im individualistischen, schönheitsorientierten Rahmen unserer Konsumgesellschaft anzufinden. Die Dimensionen, über die wir dann jetzt sprechen können, sind einmal Karriere, also so eine ökonomische Dimension. Dann Mutterschaft, also Care-Arbeit und dann als einzelnen Aspekt, aber auch übergreifend von den anderen, so der ästhetische Aspekt von Schönheitsidealen. Genau, also als erste Dimension eben die Karriere. Dabei, glaube ich, ein ganz guter Theoriestrang, um hier zu argumentieren, Consumer Studies, weil es da halt diesen Fokus auf neoliberale Brand Culture gibt. Und da ist es halt wichtig, so dieses Self-Branding oder dieses Konzept vom Self-Branding im Kopf zu haben, was man, glaube ich, richtig gut an den Kardashians und Jenners sieht, dass eben der Fokus nicht so krass auf den Brands oder den Inhalten der Brands liegt, sondern so auf den Personen, die dahinter stehen und auch den Gefühlen, die da beim Konsumenten ausgelöst werden sollen. Also wie du ja vorhin auch schon mal meintest mit so Make-up-Brands. Es geht halt nicht so krass um das Produkt an sich, sondern um diese Gefühle von Empowerment, die dahinter stehen sollen. Und das ist heutzutage auch super häufig über Social Media, dass so diese affektive Bindung zwischen Produkthersteller und Käufer aufgebaut werden soll.
Ich habe auch wirklich fast den Eindruck, dass manchmal wirklich Make-up auch verkauft oder gekauft wird, so aus so einem Loyalitätsgefühl gegenüber der Produzentin.
Da wäre dann halt, glaube ich, auch noch wichtig, dass es eben also dieser neoliberale Aspekt und so diese unternehmerische Einstellung zur Weiblichkeit, die eben so Frauen ermutigen soll, ihr Vermögen durch Selbstarbeit zu vermarkten. Und diese Selbstarbeit ersetzt dann halt so diese traditionellen Wege, die Frauen offen stehen, also eben Heirat oder Bildung, um so neoliberalen Erfolg eben zu erreichen. Als zweiten Punkt wäre dann Mutterschaft, der so im neoliberalen Kontext häufig eher negativ besetzt ist, weil es so aus ökonomischer Sicht halt meist mit Unproduktivität einhergeht. Und da stellt sich dann halt beim so Achieving Girl oder so Girl Power Aspekt so ein bisschen die Frage, wie oder ob gerade so diese scheinbar unmögliche Vereinbarkeit von Karriere und Mutterschaft gerade so aufgrund dieser Unmöglichkeit ein Ideal ist. Also weil es halt so davon zeugt, dass man Selbstoptimierung erreicht hat. Also dass man so das perfekte Achieving Girl ist, das in allen Aspekten super gut ist. Und das kann man halt auch richtig gut an den Kardashians J Jenners sehen, die eben so dieses Image von ziemlich starken Familienbunden haben, aber auch eben dieses Dasein als Businesswoman, so oder Businessfamilie an sich, aber eben dann auch jede einzelne in so ihrem eigenen, in ihrer eigenen Branche als Businesswoman. Und da würde ich euch fragen, wie das so dort tatsächlich ist, wer so Care-Arbeit übernimmt, also wer so die tatsächliche Mutterschaftsrolle übernimmt, weil ich jetzt in Vorbereitung hier drauf so gelesen habe, wie das bei Kylie Jenner zum Beispiel ist. Und da im Internet stand, dass sie zum Beispiel 4 Babysitter hat, die immer erreichbar sein müssen. Also ja, dass man eben auch bedenkt, dass es halt krass privilegierte Positionen sind, die es ermöglichen, diese Care-Arbeit zu verlagern.
Ja, also die Kardashian-Jenner haben ja, Jenners haben ja eigentlich für alles jemanden. Also die haben ja auch einen Koch, der dauerhaft irgendwie da ist. Ich bin mir sicher, die haben alle Housekeeper. Die haben ja auch immer so ein ganzes Beauty-Team und die haben auch tatsächlich irgendwie Nannies und solche Sachen. Tatsächlich hat doch Kim Kardashian sogar auch eine Surgeon, nee, wie heißt das? Surrogate-Mom, also sie hat ihr eines Kind nicht mal selber ausgetragen, sondern hat das eine andere Frau für sie machen lassen, was ja dann doch schon echt sehr weit geht, und um halt auch eben irgendwie ihre Karriere zu schützen
Ja.
und vor allem auch so diesen Schönheitscharakter beizubehalten, was ich schon echt sehr krass finde. Also sieht man ja, dass eigentlich so dieses, dass man ihnen gar nicht ansehen soll, dass sie eine Mutter sind, auch irgendwie.
Ja, ich finde, das ist ja auch fast schon das Perfide, also genau wie du es gerade formuliert hast, so du sollst eine Mutter sein, aber man soll es dir auf keinste Weise irgendwie anmerken. Also sowohl was dein Aussehen angeht, als auch was deine Karriere angeht. Also du sollst Kinder haben, aber trotzdem quasi so eine Power-Karriere hinlegen und Geld verdienen. Und die Kinder sollen dann eben auf den Weihnachtskarten irgendwie auch so dargestellt werden, also als perfekt erzogene Kinder. Also das ist ja wirklich gerade diese Unmöglichkeit, die ja diesen Druck auslöst. Was mir auch ja wirklich oft auffällt, ist eben dieser Gegensatz Kim als sozusagen die Business Mom und Courtney als die klassische Mutter, sage ich mal. Und es gibt ja auch wirklich Konflikte. Also, dass Kim ja, also der Vorwurf von Courtney ja dieses Narrativ erzeugt hat, dass Courtney quasi nicht arbeitet und ja nur mit ihrer Familie unterwegs ist und sie dafür kritisiert und dann im Gegenzug kritisiert Courtney dann Kim als diese, ja, so Rabenmutter, ne, die quasi keine Zeit mit den Kindern verbringt und sie nur als Business Opportunity irgendwie ausnutzt.
Also die dritte Dimension wären dann eben so Schönheitsideale, wobei das dann im Postfeminismus häufig so gelabelt wird, dass so Self-Care gleich Self-Improvement ist. Also dass der Widerspruch halt krass deutlich wird daran, dass so Frauen die erlangte Kontrolle über ihren Körper nutzen, um Schönheitsidealen gerecht zu werden. Also dass sie sich praktisch, ja, wie wir es auch am Anfang schon besprochen haben, so, ja, ich möchte den Idealen entsprechen, weil ich es möchte und weil ich es kann. Aber dadurch entspricht man halt letztendlich auch nur patriarchalen Idealen und objektifiziert sich halt auch meistens krass selbst. Und am Beispiel von Kylie Jenner sieht man das richtig krass halt, dass sie auch schon sehr viele Produkte endorsed hat, zum Beispiel Sugar Bear Hair oder Fitti, die so, also das eine ist halt so ein Detox-Tea und das andere so Vitamine, die man halt wirklich einnimmt, was halt, glaube ich, schon ziemlich krass kritisiert werden muss, dass es so, also aus moralischen Gründen einfach, dass es so offen ist, dass alle dort praktisch Plastic Surgery haben machen lassen, aber eben trotzdem so für so Ästhetikmarken als Gesicht dienen und halt so anderen Leuten vermitteln, ja, das ist ein Ideal, was erreicht werden kann, wenn ihr dieses Produkt benutzt, was halt wirklich einen Einfluss auf, ja, mentalen und körperlichen Einfluss hat.
Aber ich finde, man muss dazu auch sagen, dass das, glaube ich, alles nicht so ganz Kylies Entscheidungen selber sind, sondern dass da auch
Ja.
tatsächlich so ein ganzes Team hinterhängt.
Ja, sicherlich.
Ja, und auch natürlich, dass da ja auch wirklich Strukturen erfüllt werden sollen, die ja Jahrhunderte alt sind. Und also dieser Druck auf Frauen, perfekt auszusehen, ist jetzt auch keine Erfindung des Postfeminismus, sondern das ist natürlich auch ja einfach ein jahrhundertealtes Erbe, der Gesellschaft und des Patriarchats.
Ja, und das ist halt auch irgendwie so ein Druck, der ja auch von überall auf einen einprasselt, dem man ja irgendwie als Einzelperson auch nie ganz entfliehen kann.
Ja, also dann hatten wir jetzt wirklich über viele Aspekte gesprochen, sowohl über eben sozusagen die individuelle Agency, die ja sicherlich auch die Kardashians haben, aber eben gleichzeitig auch die Strukturen. Und das wird ja auch gerade von Nancy Fraser betont, ja, dass der Neoliberalismus oder der Kapitalismus, wie er heute existiert, eben diesen Druck auch ausübt auf Frauen. Und wenn wir jetzt hier Kylie Jenner kritisieren wollen oder generell Beauty-InfluencerInnen, dann müssen wir auch wirklich diesen Blick haben auf, ja, was sind die Strukturen, die dieses Geschäftsmodell eigentlich ermöglichen und die diesen Druck ausüben.